Vis-à-vis.
Herr Mau, über 30 Jahre lang ging es doch eigentlich immer nur darum, dass der Osten wie der Westen werden soll. Wir sollten uns alle anpassen. Es müsse jetzt auch endlich mal aufhören mit dem Auseinanderdividieren von Ost und West. Und jetzt kommen Sie daher und sagen, der Osten bleibt anders. Waren alle Anstrengungen für die Katz?
Nein, es hat sich ja unglaublich viel auch zusammengefügt. Die deutsche Einheit ist eigentlich vollendet, ne? Und wenn man jetzt sagt, okay, da gibt es noch Fliehkräfte oder es gibt Spannung, dann würde ich sagen, das ja, ist etwas, was viele Gesellschaften aufweisen. Es ist auch nichts Ungewöhnliches. Ich denke mal, man kann letztendlich die deutsche Einheit durchaus auch als positiv bilanzieren, dass man sagt, viele haben gewonnen, viele Leute sind irgendwie gewisserweise auch in Anführungszeichen angekommen. Aber zugleich bleiben Unterschiede und die sind auch nicht in jeder Weise als problematisch anzusehen, sondern da muss man ein Stück weit differenzierter drauf gucken. Manche werden vielleicht sich auch normalisieren im Zuge eines Regionalisierungsprozesses. Bei anderen kann man vielleicht etwas kritischer sein.
Sie sind Makrosoziologe und haben sich ja mehrfach mit verschiedensten Transformationsprozessen nach dem Mauerfall, also auch der Ost-West-Thematik beschäftigt. Sie erklären in Ihren Büchern, Vorträgen, Diskussionsrunden immer wieder den Osten. Warum brauchen wir das jetzt? 34 Jahre deutsche Einheit, 35 Jahre Mauerfall. Warum brauchen wir das immer noch?
Ja, weil die Friktionen doch nach wie vor erkennbar sind und natürlich wir auch eine politische Entwicklung haben in Ostdeutschland, die ja, vielen Leuten Sorge bereitet und mir auch, ne, mit einem Erstarken von rechtsextremen, rechtspopulistischen Kräften, vor allen Dingen der AfD. Und weil die Unterschiede eben doch sehr erkennbar und sehr markant bleiben. Und ich denke auch jetzt in diesem Jahr nochmal besonders, wir haben 3 Landtagswahlen, dass man sehen kann, ja, da gibt es bestimmte Weichenstellungen in der Entwicklung der politischen Kultur, die vielleicht dazu führen könnten, dass wir uns ein Stück weit auch auseinander bewegen und gar nicht mehr so etwas ja, existiert wie so ein Aufholen des Westens oder eine Verähnlichung des Ostens an den Westen, sondern dass die Entwicklungen so ein Stück weit auch auseinanderlaufen können. Und das, glaube ich, ist etwas, was erklärungsbedürftig ist und da versuche ich als Soziologe meinen Beitrag zu leisten.
Hat der Westen uns den Osten immer noch nicht verstanden oder woran liegt es?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat der Osten den Westen auch nicht verstanden. Das sind ja keine monolithischen Blöcke, die gegeneinander stehen, sondern ja, ich sag's ja, es hat sich viel vermischt, es hat sich viel integriert. Es gab auch unglaublich viel Migrationsbewegung von Ost nach West. Das sind jetzt keine Idealtypen, die nebeneinander stehen oder keine reinen Teilgesellschaften, sondern es ist zum Teil auch was Drittes entstanden. Aber trotzdem, wenn man auf die Landkarten schaut, im Blick auf ganz viele Indikatoren, dann zeichnet sich eben doch Ostdeutschland nach wie vor ab. Ob das jetzt beim Wahlverhalten ist, ob das bei den Vermögensverhältnissen ist, ob das bei der wirtschaftlichen Struktur ist oder bei der Demografie. Also in allen diesen Hinsichten ist wirklich bis auf den letzten Landkreis und die letzte kreisfreie Stadt offensichtlich der Osten ein Stück weit anders als der Westen. Da könnte man ja denken, ja, warum sind jetzt nicht bestimmte Landkreise in Thüringen, die jetzt an Hessen dicht dran liegen oder an Bayern, warum wären die dem nicht ähnlicher? Und warum fährt man 10 Kilometer und man hat wirklich das Gefühl, ja, ein Stück weit ist es hier doch irgendwie anders, wenn ich über die Grenze gefahren bin. Die Leute ticken anders, sie denken anders, sie haben andere gesellschaftspolitische Orientierung. Und das, finde ich, ist ein interessantes Phänomen, gerade wenn man davon ausgegangen ist, dass so etwas doch eigentlich nach 1 oder 2 Generationen verschwunden sein sollte.
Ich höre ja von Westdeutschen dann oft das Argument, aber guck doch mal nach Gelsenkirchen, denen geht es doch viel schlechter als euch. Warum jammert ihr weiter so, ihr Ossis?
Ja, das ist nicht nur besser und schlechter, ne? Das wäre, glaube ich, eine zu eindimensionale Betrachtung, sondern ist ein Stück weit komplexer. Ich sage unterschiedlich, auch nicht im Sinne von ja, anormal oder ja, entspricht jetzt nicht dem Standard, sondern unterschiedlich wirklich im Sinne von different. Ne? Also Dinge entwickeln sich unterschiedlich und natürlich gibt es eine große auch Differenzierung innerhalb des Westens, Nord-Süd, Stadt-Land, abgehängte Regionen, prosperierende Regionen, das gibt es auch im Osten. Aber trotzdem, wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man sozusagen auch durchaus über dann die Breite, die ganze Fläche Ostdeutschlands, doch unterschiedliche Muster, die sich auch nicht so ohne weiteres auflösen oder irgendwie ausfransen, wie man das vielleicht denken würde, sondern die sind relativ stabil, scheinen eine große Beharrungskraft zu haben. Und ich glaube, man könnte sich auch manchmal einen Blick ins Ausland gönnen, wo wir auch regionale Unterschiede haben, ob das jetzt Nord- und Süditalien ist mit dem Mezzogiorno, auch schon über 150 Jahre lang sozusagen sehr ausgeprägtes Muster der Ungleichheit oder der Süden und der Norden Englands oder Süden und Norden von Schweden. Überall sieht man eigentlich sehr stabile, verdauerte regionale Differenzierung, wo sich die Staaten auch jeweils bemühen, die zu verringern, aber häufig mit wenig Erfolg.
Aber wenn Sie sagen, es ist ganz normal auch in Europa, dass es diese Unterschiede auch in einem Land gibt, dennoch haben wir ja immer versucht, so zu werden wie der Westen. Dann hieß es immer, wenn ihr nur so werdet, passt euch nur richtig an, dann ist alles gut. War das ein Irrtum der Geschichte oder unser Irrtum?
Ja, man ist das Stück weit in der Chimäre hinterhergelaufen. Und es gab zwar schon früh warnende Stimmen, die gesagt haben, ja, so einfach ist das gar nicht. Sondern es gibt eben auch Langzeitfolgen von sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Prägungen, also durch die DDR-Phase, aber natürlich auch durch 15 Jahre Transformation. Das muss man mal dazu rechnen, ne? Dass das ja insgesamt nicht nur 40 Jahre deutsche Teilung waren, sondern dann kommen noch vielleicht anderthalb Dekaden oder vielleicht sogar zwei dazu, sodass wir dann bei 55 oder 60 Jahren sind. Und das ist eben etwas, was nicht so spurlos vorübergeht. Und sowohl die Teilung in Bundesrepublik und DDR, wie auch dann die Transformation danach, die haben sehr unterschiedliche Entwicklungspfade beider Teilgesellschaften begründet. Und das wäre eigentlich überraschend und auch geradezu erklärungsbedürftig, wenn man sagen würde, das hinterlässt keine Spuren bei den Mentalitäten, bei den Identitäten, bei den Sozialstrukturen, bei den Soziokulturen. Also in der gesamten Breite sind das natürlich Sachen, die bleiben. Es gibt manchmal so Karten, jetzt hat gerade die Bundesrepublik, sondern auch die Bundesregierung so einen Regionalatlas rausgegeben, wo auch ganz viele Daten gesammelt werden zu Landkreisen, kreisfreien Städten. Und da sieht man, dass sich das Saarland interessanterweise auch in mancher Hinsicht abhebt. Ist ja auch ein Bundesland, das vor vielen Jahren schon beigetreten ist zum Geltungsbereich des Grundgesetzes. Also selbst da scheinen sich offensichtlich Strukturmuster irgendwie zu verstetigen.
Wir haben jetzt über 30 Jahre die deutsche Einheit und mir fällt auf, dass die Elterngeneration, also wir, ich gehöre ja auch zu den eher Älteren, dass wir die ganze Zeit damit beschäftigt waren, uns irgendwie zurechtzufinden und die Jüngeren plötzlich, die eigentlich die DDR gar nicht mehr erlebt haben, dass die plötzlich wieder mit so einer Ost-West-Diskussion anfangen. Woran liegt das?
Ja, das ist in gewisser Weise so eine nachholende Politisierung dieser Ost-West-Differenz. Man könnte sagen, dass die ersten und zweiten Generationen erstmal unglaublich zu kämpfen hatten, um überhaupt sich einzufädeln, zurechtzukommen, auch wirtschaftlich überleben zu können. Viele sind Pendler geworden, viele sind auch abgewandert. Das heißt, es war auch in den ersten 10 Jahren ein Überlebenskampf. Da hatten Leute vielleicht auch gar nicht so viel Energie und Muße, sich vielleicht diesen Ost-West-Fragen auf eine bestimmte Art und Weise zu widmen. Das hat immer eine Rolle gespielt. Es gab immer viel Kritik am Westen, die ganze Diskussion zur Kolonialisierung und dass man sich irgendwie überrollt und über den Tisch gezogen fühlt. Das gab es natürlich schon in den 90er Jahren und da hat die PDS, dann die Linke später natürlich auch durchaus versucht, daraus politisches Kapital zu gewinnen. Aber das hat auf der großen Bühne eigentlich nicht so richtig stattgefunden. Das war eher so ein untergründiges Murren. Und für viele Ostdeutsche, die dann in die Bundesrepublik hineinkamen, ging es auch darum, erstmal nicht als Ostdeutsche erkennbar zu werden, das nicht so stark zu thematisieren. Man war häufig sogar froh, wenn man irgendwo im neuen Arbeitskontext war. Und die Leute haben nicht am allerersten Tag gesagt, du kommst aus dem Osten, sondern man hat das eigentlich abgeschattet und unsichtbar gemacht. Und Angela Merkel ist sicher so ein Prototyp. Die hat das ja auch oft gesagt, ich bin eben Kanzlerin aller Deutschen und ich kann dieses Ostdeutsche nicht so betonen. Das hätte natürlich ein Kanzler aus Bayern oder aus Niedersachsen nie auf dieselbe Art und Weise gemacht, dass er eben die eigene Herkunft so ein Stück weit abschattet und auch gar nicht als Ressource oder Qualität sieht. Und das hat sich heute geändert. Da gibt es bei den jüngeren Leuten nochmal eine stärkere Betonung dieses Ostdeutschseins oder auch so etwas wie so ein neues Ostbewusstsein, das sich aber völlig von der DDR losgelöst hat. Das hat nur noch einen indirekten Bezug dazu, dass es eben denselben geografischen oder auch sozialen Raum als Bezugsraum nimmt. Aber dann gibt es ganz viele Spielarten dieses neuen Ostbewusstseins von sozusagen rechten, rechtsradikalen Vorstellungen der national befreiten Zone bis hin zu linker Identitätspolitik, wo das Ostdeutsche eben ganz genauso behandelt wird, wie andere Leute über Migrationshintergrund sprechen oder andere Formen der kulturellen oder sozialen Differenzierung.
Ist das auch ein neues Selbstbewusstsein, was entstanden ist?
Ja, da kann man durchaus Parallelen ziehen. Mein Kollege Aladin Elmar Falani hat ja ein Buch geschrieben, das heißt Integrationsparadox. Und er hat gesagt, okay, dass man jetzt so viel auch darüber streitet, über Integration und Migration und dass es auch so viele Anerkennungskonflikte gibt, hat auch was damit zu tun, dass das erfolgreich gewesen ist. Also der dreht so ein bisschen das Argument um. Der sagt, gerade weil jetzt so viele jüngere Menschen mit Migrationshintergrund eben nicht mehr marginalisiert sind, sondern gleichberechtigt mit am Tisch sitzen, können sie das natürlich überhaupt zum Thema machen und politisieren. Und so würde ich sagen, ein Stück weit trifft das auch für die Ostdeutschen zu. Man kann eigentlich nur eine bestimmte Sichtbarkeit eines öffentlichen Themas erzeugen, wenn man irgendwie an den Diskursen teilnimmt, wenn man als relevante Sprecherin, relevanter Sprecher wahrgenommen wird. Und vielleicht ist diese Art von Emanzipation selber auch irgendwie ein Ausdruck oder ein Indikator dafür, dass doch vielleicht dieser gesamtdeutsche Diskursraum ein Stück weit auch inklusiver und differenzierter geworden ist. Es gibt ja jetzt unglaublich viele Theaterstücke, auch Musikgruppen aus dem Hip-Hop, die unglaublich stark diese ostdeutsche Karte spielen. Ne? Also die dann eben sagen, ich komme eben aus der ostdeutschen Platte oder aus dem Ghetto oder bei uns ist es anders. Die das stark betonen aus einer eigenen sozialen Erfahrung heraus und sagen, okay, das wird jetzt auch zum Teil dessen, was ich künstlerisch dann verarbeiten möchte.
Aber in den Führungsetagen sind Ostdeutsche eben immer noch nicht wirklich vertreten.
Ja, das ist richtig. Wenn man jetzt die Eliten anschaut, im politischen Bereich gibt es relativ viele ostdeutsche Eliten, aber selbst da wenig. Ne? Also auf der Ebene von der Administration, Bundesministerien, die Abteilungsleiter kann man sich mal angucken, sind ganz wenig Ostdeutsche dabei. Aber in allen anderen Bereichen, Justiz, Wissenschaft, Militär, Gewerkschaften, in der Wirtschaft natürlich, da sind die Ostdeutschen ganz klar unterrepräsentiert und da gibt es auch relativ wenig Bewegung über die Zeit. Nachher so in den mittleren Etagen, also wenn man jetzt die Top 2000 Positionen anguckt, da ist das sehr klar, in den mittleren Etagen gibt es einen leichten Zuwachs von Ostdeutschen, aber auch nicht so, dass man sagen kann, da gibt es jetzt schon eine gleichberechtigte Teilhabe. Ursprünglich gab es auch hier die Vorstellung, ja, jetzt kommen erstmal die westlichen Transfereliten, die machen das. In der nächsten Generation wird sich das alles ein Stück weit normalisieren. Dann gibt es so etwas wie so einen nachholenden sozialen Aufstieg. Das heißt, dass es eigentlich keine Unterschiede mehr geben sollte, dann bei den Leuten, die jetzt vielleicht in den 80er Jahren geboren worden sind oder dann jetzt auch in den 90er Jahren schon, sind ja jetzt auch fast 30 oder über 30 schon. Selbst da sieht man eben nach wie vor Unterschiede zwischen Ost und West, die zum Teil aber auch zurückzuführen sind auf generelle soziale Unterschiede. Für jemanden, ein Kind aus Gelsenkirchen, hat auch Schwierigkeiten, in die gesamtdeutsche Elite aufzusteigen. Und genauso geht es Leuten aus Ostdeutschland.
Ist das ein Grund, warum der Osten immer noch anders ist und anders bleibt? Liegt das wirklich auch an Eliten oder muss es dann am Ende, wenn Sie sagen, in der Kultur, in der Kunst kommt das ja so langsam, muss es dann so eine Graswurzelbewegung von unten geben?
Ja, aber das hat natürlich auch strukturelle Ursachen. Also man könnte jetzt sagen, ja auch mal hier, das ist jetzt irgendwie Diskriminierung, die Ostdeutschen werden zurückgesetzt, man will sie irgendwie nicht. Ich würde stärker sagen, das hat auch strukturelle Gründe. Und zwar dahingehend, ja, wenn man keine großen Unternehmen hat, ne? Also kein DAX-Unternehmen in Ostdeutschland, dann kann man natürlich so einen richtig betrieblichen Aufstieg, innerbetrieblichen Aufstieg auch nicht machen, ne? Wenn man eine sehr kleinteilige, parzellierte Wirtschaft hat, wenig Unternehmen überhaupt Auslandsdependance haben. Aber wenn Sie in Stuttgart aufwachsen und Sie machen da beim Daimler dann ein Praktikum, dann gibt es vielleicht die nächste Gelegenheit und die übernächste. Und bei der dritten sitzen sie dann mal in Shanghai in der Auslandsdependance. Das sind die Voraussetzungen, um richtig gute Aufstiegskarrieren zu machen. Und man kann das an den ostdeutschen Eliten sehr, sehr gut sehen. Die Leute, die wirklich weit nach oben gekommen sind, sind alle weggegangen oder fast alle weggegangen. Also man muss den Osten verlassen, um dann diese sich so einzufädeln und auch diese Möglichkeiten zu haben. Von daher würde ich sagen, sozusagen, da sind die Gelegenheitsstrukturen in Ost und West nach wie vor sehr unterschiedlich. Und dann gibt es auch natürlich Formen sozusagen der Selbstrekrutierung der Eliten. Wenn man wenig Netzwerke hat, dann kommt man da auch nicht rein. Da kommt es eben ganz stark drauf an. Auch da gibt es jetzt Formen der Netzwerkbildung, mehr Vereine, die sich gründen, um Ostdeutsche zu fördern. Mehr Mentorenprogramme. Ich werde auch immer mal wieder angefragt, zu sagen, ja, und da gibt es jetzt diese Initiative für junge ostdeutsche Studierende. Können Sie sich da nicht für engagieren? Und das ist natürlich eine Form, die wir aus der Frauenförderung oder Förderung von Migrantinnen und Migranten eben ganz ähnlich kennen. Das ist lange nicht gemacht worden. Und man wundert sich, warum jetzt 35 Jahre später, warum hat man das nicht in den 1990er Jahren gemacht, wo das bitter notwendig gewesen wäre, um eine Generation hervorzubringen, die dann auch eben in die gesellschaftlichen Führungspositionen hineinkommen kann.
Ja, warum hat man es nicht gemacht? Das ist ja die wirklich spannende Frage. Hat wirklich, ich sage mal trotzdem nochmal, der Westen gedacht, naja gut, jetzt sind die Ossis ganz dankbar, wir sind sowieso ein Deutschland, das ist alles so einfach. War das auch ein politischer Irrtum?
Ja, vielleicht, aber es war, glaube ich, auch ein ganz naives Transformationsmodell. Ne? Man hat gesagt, okay, jetzt übernehmen die alle unsere Institutionen, die Marktwirtschaft, die Demokratie, den Rechtsstaat. Und alles andere wird sich dann irgendwie regeln. Dann haben wir vielleicht eine ökonomische Delle durch die Währungsunion und dann die Deindustrialisierung in Ostdeutschland, wo die meisten Unternehmen eben nicht mehr überlebensfähig waren. Und dann haben wir eine Privatisierung. Aber danach wird das alles sehr, sehr ähnlich sein. Ne? Und ja, so leicht funktioniert das eben nicht, sondern man muss sich stärker auch darüber Gedanken machen, wer aus welchen Gründen welche Lebenschancen hat. Und das ist eben sehr ungleich verteilt. Und das wissen wir aus ganz vielen, aus der Schulforschung, aus der Ungleichheitsforschung ganz generell, dass das nicht so ist, dass das jetzt naturwüchsige Prozesse sind, die sich mehr oder weniger von selbst herstellen, sondern dass da institutionelle Weichenstellungen dazu gehören. Und nur mal so eine Fantasie, wenn man gesagt hätte, okay, man hat jetzt nicht nur, da gab es lange so ein Begabtenförderwerk für bayerische Landeskinder, also man hätte für ganz Ostdeutschland ein riesiges Stipendienprogramm gemacht mit der ganzen Förderung, also nicht nur finanziell, die dazugehört, die Netzwerkbildung, den Zugang zu anderen Elitegruppen, den Austausch, Auslandsaufenthalte möglich gemacht. Dann hätten wir heute eine ganz andere Situation, aber damals hat man das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Man wollte auch einfach keine Sonderstellung des Ostens. Ne? Also man hat zwar den Aufbau Ost gehabt und gesagt, gibt man Geld rein, aber man wollte in gewisser Weise nicht eine Situation schaffen, wo der Westen irgendwie das Gefühl hat, die werden jetzt ein Stück weit irgendwie privilegiert oder gesondert behandelt. Und auch ganz viel an Kritik am Einigungsprozess kann man jetzt alles auch sehr, sehr gut nachlesen, weil dazu auch viel publiziert ist. Alles, was an Kritik am Einigungsprozess aus dem Osten kam, wurde eigentlich glattweg abgebügelt. Ne? Man hat gesagt, wir haben die deutsche Einheit und das wird jetzt so gemacht. Das war eigentlich Methode Autopilot, ne? Wo man sich gegen jede Art von Kritik immunisiert hat und auch gar nicht gesehen hat, dass es da zu viel Entscheidungen oder Fehlstellungen kommen kann, die eben sehr langfristige Auswirkungen haben.
Im Nachhinein ist man ja immer ein bisschen schlauer. Also hätte eine eigene Verfassung oder eine neue Verfassung da was geholfen?
Ja, ein Stück weit schon. Natürlich hätte die jetzt nicht alle Probleme, über die wir heute reden, lösen können. Aber zumindest als symbolischer Akt der Neukonstituierung der Bundesrepublik wäre das, glaube ich, wichtig gewesen. Und natürlich hat man sich schon die Augen gerieben. Man hat den Paragraphen 146 im Grundgesetz, der eben vorschrieb, mit der Vollendung der deutschen Einheit soll es so etwas wie eine Neukonstituierung geben und dann soll das Grundgesetz auch in eine Verfassung überführt worden durch eine verfassungsgebende Vollversammlung. Und das hat man nicht gemacht, sondern man hat eben gesagt, wir machen Beitritt nach § 23 des Grundgesetzes, dass die DDR sich auflöst und dann zum Geltungsbereich des Grundgesetzes beitritt. Ich glaube, aus der damaligen Situation war das sehr gut nachvollziehbar, weil es einen enormen Zeitdruck gab. Es gab eine sehr unsichere Situation, ob Gorbatschow sich in Moskau halten kann. Es gab eine enorme Abwanderung, auch eine extreme ökonomische Destabilisierung der DDR. Da konnte man jetzt nicht noch irgendwie jahrelang irgendwie eine Verfassung debattieren. Aber man hätte eine schnelle deutsche Einheit nach Artikel 23 machen können, Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes und dann den Artikel 146 ziehen und sagen, wir machen jetzt 5 Jahre, arbeiten wir an der gemeinsamen Verfassung oder 3 Jahre, geben uns ein bisschen Zeit, machen das Ganze in Ruhe. Wir haben die deutsche Einheit vollendet und jetzt versuchen wir ein paar Dinge ja, irgendwie neu zu regeln. Und ich glaube, die gesamtdeutsche Verfassung nach § 146 hätte nicht so viel anders ausgesehen als das jetzige Grundgesetz. Aber der symbolische Akt des Hereinholens und auch der Anerkennung, dass man was anderes ist und dass die anderen nicht einfach nur beitreten, sich unterordnen und einfädeln, ich glaube, den kann man kaum in seiner Bedeutung unterschätzen.
Im Vis-à-vis zu Gast ist Steffen Mau, Makrosoziologe an der Humboldt-Universität und Autor des Buches Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt. Sie vertreten ja die These und sagen, der Osten ist anders, er wird doch noch eine Weile anders bleiben. Aber was heißt denn das für die Gesellschaft, wenn wir immer noch diese zwei Deutschland haben?
Ja, erstmal muss man ein Stück weit abrüsten. Ne? Also zu glauben, ja, der Osten löst sich jetzt irgendwie auf und es dürfte überhaupt keine ostdeutschen sozusagen kulturellen Eigenarten mehr geben und es müsste sich alles vollständig verwestlichen, das ist ja ein Stück weit irreführend. Ne? Und da würde ich sagen, lasst uns doch mal entspannter drauf gucken und die Sachen vielleicht anders sortieren, dass wir eben sagen, okay, da gibt es jetzt bestimmte Entwicklungen, die sind im Osten und Westen anders gelaufen. Der Osten unterscheidet sich in mancher Hinsicht, man könnte auch sagen, der Westen unterscheidet sich in mancher Hinsicht, wenn man den Spiegel einfach mal in die andere Richtung hält. Und das ist auch völlig unproblematisch. Ne? Also, dass es eine andere demografische Struktur gibt, dass es sozusagen andere kulturelle Selbstverständlichkeiten gibt, dass Ostdeutsche nach wie vor gern, ich weiß nicht, in Laubenpieperkolonien oder auf Datschen ihr Wochenende verbringen und vieles andere ist völlig unproblematisch und wird sich auch im Zuge von ja, so einem Regionalisierungsprozess normalisieren. Dann haben wir die Ebene der Ungleichheit zwischen Ost und West. Und da würde ich sagen, wir haben in unserem Grundgesetz den Paragraphen der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Da muss man sich schon überlegen, was bedeutet das, unterschiedliche Entwicklungen der Infrastruktur, die Frage der Vermögensverteilung, auch der Chancen, sozial aufzusteigen oder auch der ungleichen Löhne in Ost und West. Das ist etwas, was wir bearbeiten müssen. Bei den Renten haben wir jetzt im Prinzip eine Renteneingleichung vollzogen, aber bei vielen anderen Themen wird man sicher diskutieren müssen. Ne? Also wenn ich jetzt mal an die Krankenhausreform denke, da gibt es im Osten eben viel Widerstand gegen Schließung von Krankenhäusern und auch die Konzentration sozusagen von hochqualitativen medizinischen Leistungen in Universitätskliniken, weil die Entfernungen vielleicht größer sind als im Westen. Und da ist schon genauer auszubuchstabieren, was bedeutet es eigentlich, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, wenn man in diesen Krankenhäusern, in den kleinen Krankenhäusern nicht jede Leistung mit derselben Qualität anbieten kann, wie das vielleicht ein Haus, das unglaublich viele Tumorbehandlungen oder so etwas macht. Will man jetzt im Osten dort Abstriche machen oder möchte man das nicht? Das ist eine große Diskussion und ich glaube, da müssen Verfassungsrechtler und auch die Politik müssen das genau ausbuchstabieren. Dann gibt es eine dritte Ebene und das ist die derzeitige politische Entwicklung, auch die starke sozusagen Unzufriedenheit, auch so eine Unmutskultur, die sich im Osten festgesetzt hat und die jetzt in gewisser Weise auch bei der AfD und auch bei Bündnis Sahra Wagenknecht einzahlt. Wir haben ja viele Daten auch dazu, ob das jetzt im Thüringen-Monitor ist oder im Sachsen-Monitor, dass viele Leute so ein ganz grundlegendes Systemmisstrauen entwickelt haben. Das ist natürlich absolut problematisch. Und zwar nicht nur in jetzt die etablierten Parteien, sondern auch in die Justiz, in das Polizeiwesen, in die Medien. Es gibt eine enorme Medienkritik in Ostdeutschland. Selbst in die Kirchen gibt es sehr viel Misstrauen. Und das ist natürlich eine ungute Entwicklung, wenn man das Gefühl hat, ja, da gibt es jetzt einen Teil der Gesellschaft, der so ein ganzes Stück weit auch wegdriftet. Und dann vielleicht auch rechtspopulistischen Parteien oder einer Partei, der AfD, dann vor allen Dingen hinterherläuft. Auch die Frage der Waffenlieferung, der Einstellung zu Russland, da gibt es ja auch offensichtlich eine neue Entfremdung zwischen Ost und West, die so deutlich vorher nicht an die Tage hervorgetreten ist.
Ist das jetzt so ein Ausdruck dieser Zeit? Wir sind in einem ostdeutschen Superwahljahr oder ist das was, wenn Sie gerade auch wissenschaftlich drauf gucken, was jetzt nicht so ein Peak ist und dann hört das wieder auf, sondern was bleiben könnte?
Das kann sich ein Stück weit verfestigen und die Sache war die, wenn man wirklich so eine oberflächliche Betrachtung hat, ne, dann würde man sagen, ja, die Parteiensysteme in Ost und West sind gar nicht so unterschiedlich. Ne? Wir hatten in den 90er Jahren noch die PDS und dann ist in den Nullerjahren die Linke entstanden, die hat sich gesamtdeutsch ausgedehnt, ist auch in viele Parlamente hineingekommen. Und da hat man gesagt, ja, okay, eigentlich funktioniert das sehr, sehr ähnlich. Aber das war nur die Oberfläche. Darunter waren ganz unterschiedliche Strukturen, ganz unterschiedliche auch Formen des Politischen. Und die haben wir eigentlich immer übersehen. Also wir haben uns ein Stück weit in die Irre leiten lassen. Denn wenn man da drunter guckt, dann sieht man eben, dass die großen demokratischen Parteien im Osten eigentlich mitgliederschwache Organisationen geblieben sind.
Die sind nie wirklich angekommen eigentlich.
Ja, nie wirklich angekommen. Die haben sich zwar 1990 in der Fläche ausgedehnt und zum Teil auch Blockparteien dann irgendwie mit aufgenommen, aber nicht wirklich eingewurzelt sind sie. Und es gibt auch keine sozusagen Milieus, wie es im Westen gibt, ne, wo man sagen kann, ja, jemand ist Gewerkschafter, arbeitet irgendwie in Bremen im Industriebetrieb. Ja, da muss ich irgendwie jetzt wahrscheinlich keine hellseherischen Fähigkeiten haben, um zu denken, dass der wahrscheinlich SPD wählt. Aber diese Arten von parteinahen Milieus, auch die Strukturierung dieses vorpolitischen Raums durch Gewerkschaften, durch Kirchen, durch ein Vereinswesen, das ist in Ostdeutschland nicht so vorhanden. Und das macht die ostdeutsche politische Kultur anfälliger für populistische Ansprache. Das stärkt auch in gewisser Weise so Ressentiment-Kultur, also das, und das lässt sich auch relativ stark dann politisch bewirtschaften. Und man könnte sagen, jetzt mit dieser Wahl im Herbst gehen Ost und West doch nochmal sehr getrennte Wege. Wenn man jetzt die letzte Europawahl im Juni sich anschaut, dann konnte man eben sehen, die CDU ist eine gesamtdeutsche Partei. Die AfD ist im Osten mehr als doppelt so groß, also knapp 30%, im Westen nur bei 14%. BSW würde jedenfalls nach diesen Ergebnissen im Westen gar nicht in die Landtage kommen, im Osten überall zweistellig.
Dafür die Linke langsam nicht mehr, die ja, sonst die, immer stark waren.
Die Linke war stark und ist jetzt im Westen eigentlich erledigt, im Osten tendenziell eine Kleinstpartei, aber wahrscheinlich würde sie noch über die 5%-Hürde kommen. Die SPD in Sachsen und Thüringen einstellig, sogar an der Schwelle zur 5%-Hürde und FDP und Grüne eigentlich nicht existent in der ostdeutschen Fläche. Wären dann reine Westparteien. Und also so unterschiedlich war das Parteiensystem in der gesamten sozusagen vereinten Geschichte eigentlich noch nie. Und es könnte sein, dass das auch zu einer Art von Weichenstellung ist. Denn bestimmte Entwicklungen, die einmal so oder so verlaufen, lassen sich ja auch nicht einfach wieder so zurück auf Null fahren, sondern es gibt eben dann ja, Verfestigungen, es gibt auch so Verholzungen. Ne? Parteien, die dann einmal im Parlament sind, die fliegen mit hochgroßer Wahrscheinlichkeit nicht raus. Eine Partei, die einmal pulverisiert ist oder keine so große Rolle mehr spielt, die wird große Schwierigkeiten haben, sich dann wieder zu reorganisieren und dann den Sprung über die 5%-Hürde zu schaffen. Bis dahin, dass wir ganz andere Formen der Regierungsbildung, auch des Regierens sehen werden, die in Ost und West sich dann auch unterscheiden.
Macht Ihnen das Sorge? Also ich höre jetzt zunehmend auch von Westdeutschen, dass dann gesagt, ja, ihr seid ja alle so anfällig für Populisten, wieder so ihr Ossis.
Ja, ganz so eindeutig ist es nicht. Das ist ein Stück weit differenzierter. Also es gibt ja auch immer diese Mitte-Studien oder Autoritarismus-Studien. Da sieht man auch, dass es im Westen relativ viele Leute gibt. Da waren oft die Zahlen bei einzelnen Bereichen gar nicht so unterschiedlich. So ein geschlossenes rechtsnationales Weltbild, das gibt es im Osten wie im Westen. Aber es hat jetzt einen Sprung nach oben gemacht. Im Osten gibt es eben auch diese latente Unzufriedenheit und die geringere Einbindung oder Bindung an die Institution der liberalen Demokratie. Und wenn wir jetzt so Stresssituationen haben, wie zum Beispiel der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die Frage der Waffenlieferung, aber auch Corona spielt sicherlich eine große Rolle, dann reagieren die Ostdeutschen noch ein Stück weit anders. Und das wäre wieder meine These, sozusagen auf der Oberfläche scheint es erstmal sehr ähnlich, aber dann gibt es ein großes Ereignis oder irgendwie eine besondere gesellschaftliche Herausforderung und dann reagieren die Leute vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrung, ihrer Sozialisation, sozusagen auch ihren Lebensbedingungen doch tendenziell ein Stück weit unterschiedlich. Und natürlich, man muss das immer dazu sagen, der Osten ist kein monolithischer Block. Auch im Westen wählen unglaublich viele Leute die AfD. In einzelnen Bundesländern haben die auch ziemlich starke Zustimmungswerte. Oder die Freien Wähler in Bayern, wenn man sich die mal anguckt, sind sehr erfolgreich, obwohl sie da eben einen zwielichtigen Vorsitzenden haben. Da würde man jetzt auch nicht sagen, ganz Bayern ist sozusagen rechts oder populistisch und kippt ab. Im Osten schaut man da vielleicht noch mal ein Stück weit kritischer drauf. Aber ich denke auch, dass manche Entwicklungen schon extrem weit fortgeschritten sind. Also weil man weiß, dass in bestimmten Landkreisen die AfD eben schon bei 40-45% liegt, dann kann man schon sagen, da gibt es auch eine bestimmte kulturelle Hegemonie. Da gibt es auch eine Normalisierung all dessen. Ich würde mal sagen, in Ostdeutschland ist sicherlich eine Herausforderung, dass es mehr Nichtwähler gibt als in Westdeutschland, also so im Durchschnitt 35%. Wenn wir die alle an die Wahlurne bekommen könnten und die nicht die AfD wählen würden, dann würde die AfD automatisch schon sozusagen rein numerisch irgendwie auf unter 20% schrumpfen. Das heißt aber eben auch, dass 80% nicht die AfD wählen. Jetzt ist das Bündnis Sahra Wagenknecht als neuer Akteur aufgetreten mit einem enormen Zuspruch. Wenn man sich jetzt, gibt ja einzelne Umfragen zu Thüringen mit über 20%. Das heißt, sie würde weit vor dem amtierenden Ministerpräsidenten liegen. Sie kann sogar in die Reichweite der CDU in Thüringen geraten. Die AfD wäre dann immer noch Spitze. Aber das würde natürlich die politische Landschaft enorm umflügen. Und wenn man dann noch sagt, okay, es gibt dann die anderen Parteien, die fliegen tendenziell raus oder spielen keine so große Rolle mehr, dann haben wir natürlich irgendwie so ein Drei-Parteien-Parlament, wo die CDU kaum noch Möglichkeiten hat, da Wahlen zu treffen und wo dann die CDU und das Bündnis Sahra Wagenknecht ein Stück weit in eine Art von Zwangsgemeinschaft hineingehen müssten, die beide nicht wollen. Und das ist natürlich eine schwierige politische Situation.
Das wird ganz spannend werden im Herbst. Nun können wir Wahlergebnisse nicht vorhersagen. Sie analysieren ja nicht nur und beobachten, sondern sie machen ja auch einen Vorschlag, wie man möglicherweise auch diese Politikverdrossenheit oder das Anhängen eher populistischer Parteien, wie man da möglicherweise dem entgegenwirken kann. Sie schlagen Bürgerräte vor.
Ja, ich habe mir natürlich darüber Gedanken gemacht, was muss man eigentlich machen, wenn man sagt, die Parteiendemokratie hat nicht sozusagen denselben Stellenwert wie im Westen. Selbst dort erodiert ja die Parteiendemokratie, wenn man sich die Mitgliederstruktur der Parteien anschaut. Wie schafft man es eigentlich, Leute in den politischen Prozess zu bringen, daran zu beteiligen, wenn sie nicht in Parteien gehen? Nur von 100 ostdeutschen Wahlberechtigten sind nur 0,8 überhaupt Mitglied einer Partei. Das heißt, die Rolle der Parteien irgendwie zur Gestaltung der lokalen Politik oder der lokalen politischen Kultur ist extrem begrenzt. Und da muss man sich fragen, ja, wie schafft man es eigentlich, Leute irgendwie politisch fit zu machen und auch sozusagen sie aus der staatsbürgerlichen Reserve zu locken. Und da sind Bürgerräte sicherlich eine Möglichkeit, das ist kein Allheilmittel, da wird man hinterher nicht sagen, ja, jetzt sind alle tolle Demokraten, es funktioniert wunderbar. Aber die Idee da ist schon, Gremien zu bilden, die sich zu spezifisch vorher abdefinierten politischen Sachverhalten oder Streitthemen miteinander auseinandersetzen. Da werden Menschen per Losverfahren hineingewählt, haben eine bestimmte Zeit, mehrere Wochen, um sich dann damit zu beschäftigen und kommen dann mit einer Lösung. Die soll natürlich einen bestimmten Verbindlichkeitsgrad haben, ne? Also es soll keine Alibi-Veranstaltung sein. Der Vorteil dieser Bürgerräte wäre, sie sind relativ immun gegenüber so klassischer Elitenkritik. Man kann eben nicht sagen, das haben die da oben entschieden, sondern es waren Leute aus der Mitte der Gesellschaft. Ich glaube, man kann in diesen Bürgerräten einüben, wie man auch eine Kultur des wechselseitigen Zuhörens, des Respektierens auch unterschiedlicher Perspektiven, Interessen und Argumente, wie man das so ein Stück weit entwickelt. Und vielleicht kommen Leute auch auf den Geschmack und sagen, Politik macht ja richtig Spaß. Ich kann andere überzeugen. Ich kann meine Meinung erfolgreich in so einem Kontext einbringen. Und das könnte vielleicht dann auch eine Möglichkeit sein, um durchaus auch wieder Parteimitglieder zu rekrutieren. Und ich glaube, Ostdeutschland könnte man, das ist ein Vorschlag in meinem Buch, auch dann zu so einem Labor der Demokratie machen. Und der Vorteil dieser Bürgerräte wäre natürlich, man muss die nicht gleich in der Fläche und bundesweit ausrollen, sondern man kann die hier und da probieren. Das wird ja jetzt auch schon gemacht, ne? Das ist jetzt keine Erfindung von mir. In dem kleinen mecklenburgischen Ort Malchin habe ich jetzt gerade gesehen, gab es einen Bürgerrat, der sich mit der lokalen Energiewende beschäftigt hat. Da gibt es einen CDU-Bürgermeister, aber der war natürlich unglaublich dankbar, dass so ein Bürgerrat Vorschläge macht und er hat jedenfalls versprochen, sie ernsthaft zu prüfen. Ja, und es lassen sich dann vielleicht für extrem aufgeheizte Konflikte, wo wir auch so ein Verkeilen der gesellschaftlichen Interessen und auch der Parteien zum Teil beobachten können, lassen sich vielleicht häufig sehr sinnvolle und dann auch breit akzeptierte Lösungen finden.
Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, hat ja jetzt am Wochenende das schon gut gefunden und sie da unterstützt mit dieser Idee. Und wir sehen das ja auch, die Leute sind ja nicht unpolitisch. Wir sehen es ja auch, wenn bei den Kommunalwahlen, da tritt jemand von der Feuerwehr an, da treten Parteilose an, die sich engagieren wollen für ihre Kommune. Ist die Frage, direkte Demokratie ist ja dann der nächste Schritt, Bürgerentscheide auch als Folge dann, ist das so ein Mittel, um Leute wieder mehr für Politik und für die Demokratie zu interessieren? Tatsächlich, weil die Erfahrung ist ja gerade auch in Berlin, dann gibt es eine Volksabstimmung und dann hält die Politik sich nicht dran. Also muss ja dann eine Folge noch haben.
Das Berliner Beispiel wäre für mich ein Beispiel für eine schlechte Volksabstimmung, weil die Alternativen schlecht waren und auch nicht gut erklärt gewesen sind, weil es einen extrem polemischen, fast ideologisierten Diskurs zu diesem Thema vorher gab. Ich würde sagen, Bürgerräte hätten den Vorteil, dass sie sich erstmal von so etwas freimachen könnten. Das heißt, man hat ja keine Aktivisten oder Interessengruppen, die da drin sind, sondern haben wir zufällig ausgewählte Bürger, die mal ein größeres Interesse für das Thema haben, mal ein geringeres, aber die jetzt nicht als Interessenvertreter einer spezifischen Lobbyorganisation oder einer sozialen Bewegung dort aktiv sind. Und was man machen könnte, man könnte sie bitten, sozusagen einen Vorschlag auszuarbeiten und dann kann man den zur Volksabstimmung stellen. Ich wäre mal gespannt, was so ein Bürgerrat für die letzte Volksabstimmung zur Enteignung von großen Immobilienkonzernen in Berlin, was die vorgeschlagen hätten, wie man sowas formulieren kann. Und dann hätte man das vielleicht machen können. Und ich glaube, da hätte was Interessanteres auf dem Abstimmungszettel gestanden. Ne? Also was für auch diese ganzen Fragen der finanziellen und rechtlichen Risiken, die da mit einer Vergemeinschaftung verbunden sind, dass das einfach besser nochmal in den Blick genommen hätte. denn so, gut, viele haben daran teilgenommen und so weiter, aber man saß ein bisschen vor dem Zettel und gesagt, ja, eigentlich ist das keine gute Alternative, so wie das da aufgeschrieben ist. Und wir haben Beispiele dafür. Das prominenteste Beispiel ist ein Bürgerrat in Nordirland zur Überarbeitung der nordirischen Verfassung. Die haben einen Vorschlag gemacht zu einem Thema, das lange Zeit umstritten war und nicht konsensuell gelöst werden konnte. Und da geht es eben um das Abtreibungsrecht. In einem katholischen Land, das sich sozusagen lange dagegen gewehrt hat. Und da hat der Bürgerrat einen Vorschlag gemacht und der ist zur Volksabstimmung gestellt worden und hat die Mehrheit bekommen. Und wo man eben gesehen hat, okay, da kann man was bewegen.
Die Erfahrung in Deutschland ist allerdings, wenn es wirklich um die kommunale Ebene geht, da wo ich lebe, Volksabstimmung, dann gehen die Leute nicht hin zu den Wahlen. Kommunalwahlen haben niedrige Wahlbeteiligung. Wie kann man die Leute wieder aktivieren, dass sie dann teilnehmen, dass sie merken, dass ich entscheide über das, was mich betrifft?
Man wird immer einen Teil von Leuten haben, die nicht hingehen. Es gibt ja auch Länder, wo es eine Wahlpflicht gibt, ne? Also in der Türkei oder in Belgien. Das wird aber dann wenig sanktioniert. Da wäre ich auch nicht dafür. Also Demokratie ist auch ein Beteiligungsangebot. Bei diesen Bürgerräten wäre eben der Vorteil, dass die Leute direkt eine Aufforderung bekämen, dass sie da hineingelost worden sind. Und dann müsste man das aktiv ablehnen. Und ich glaube, wenn man das dann gemacht hat, dann kann man sich hinterher kaum beschweren, dass man nicht gefragt worden ist. Bei vielen anderen gehen ja Leute häufig auch nicht zur Wahl, weil sie sagen, okay, meine Stimme zählt jetzt nicht. Wenn 100.000 Leute abstimmen, was mache ich jetzt für einen Unterschied? Das heißt, diese Art von Selbstwirksamkeit durch einen reinen Wahlakt, die ist ja häufig gar nicht gegeben, jedenfalls nicht im subjektiven Erleben, sondern das macht man, weil man eine staatsbürgerliche Pflicht verspürt, nicht weil man jetzt irgendwie denkt, man macht mit seiner einen Stimme jetzt gerade den Unterschied in der politischen Entwicklung. Und das wäre in einem Bürgerrat natürlich ein Stück weit anders.
Die Demokratie funktioniert im Osten anders, aber sie funktioniert?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, im Osten sind jetzt alle Leute Antidemokraten oder sowas. Wir haben Herausforderungen der Demokratie. Im Grunde funktioniert sie. Sie funktioniert auf der kommunalen Ebene. Es werden permanent Bürgermeister und Landräte gewählt. Es gibt Kommunalverfassungen, es gibt Stadtparlamente, es gibt Gemeinderäte, wo sich Zehntausende, Hunderttausende engagieren und die Dinge regeln. Sie funktioniert aber nicht so stark parteipolitisch wie im Westen. Also die Frage der parteipolitischen Sortierung und der sozusagen parteipolitischen auch, ja, Programme, das spielt im Osten keine so große Rolle. Leute wollen irgendwie sehr pragmatisch Dinge geregelt haben. Sie hängen sich oft an Personen, die sie für vertrauenswürdig oder kompetent halten, ganz unabhängig vom Parteibuch. Und das sehen wir ja, dass ganz viele Bürgermeister, auch schon über die Hälfte in Ostdeutschland, gar kein Parteiticket mehr haben. Also die werden gewählt, weil sie nicht in einer Partei sind. Und das Problem, was daraus ein bisschen entsteht, ist, dass diese Vermittlung, diese vertikale Vermittlung hin zur Landespolitik und auch zur Bundespolitik, die ja nach wie vor ganz stark über Parteien organisiert sind, dass das nicht mehr gelingt. Das heißt, man ist irgendwo Bürgermeister oder Landrat, muss zwar Gesetze irgendwie umsetzen, die man aber nicht mit beeinflussen kann, weil man nicht Mitglied einer Partei ist und dann vielleicht über den Landesparteitag oder wie auch immer diese Politik beeinflussen kann. Und das führt zu einer Entkopplung dieser kommunalen politischen Ebene, die dann parteiunabhängig funktioniert und über auch andere Rekrutierungsverfahren und Formen der Popularität und dieser Landes- oder dann auch Bundesebene. Und das wäre langfristig natürlich ein großes Problem, weil wir die Parteiendemokratie natürlich immer von unten auch gedacht haben, über Ortsvereine, über Mitgliedschaft, über eine tragende politische Kultur auf der ganz lokalen und kommunalen Ebene, die dann irgendwie auch angedockt ist an die nächsthöhere Ebene. Und wenn das in Ostdeutschland anders funktioniert, wenn das sozusagen eine andere Logik der Demokratie ist, dann verlieren sich diese beiden Ebenen und oder können zumindest nicht mehr so wie kommunizierende Röhren aufeinander bezogen sein. Ich glaube, das könnte dann auch langfristig nochmal so einen Fruststau hervorrufen, weil die Leute irgendwie das Gefühl haben, und das würden die Bürgermeister und Landräte ja auch sagen, ja, wir müssen das jetzt umsetzen, wir können ja auch nichts dafür. Und für eine Demokratie wäre das jedenfalls keine günstige Entwicklung.
Das ist jetzt ein etwas negativer Ausblick in die Zukunft. Haben Sie denn auch was, was Ihnen Mut macht, was Sie optimistisch sein lässt, dass hier noch nicht alles verloren ist, wie manche schon fürchten?
Ja, natürlich haben wir auch eine Mobilisierung in Ostdeutschland gehabt. Im Frühjahr mit den Anti-AfD-Demonstrationen, mit vielen jungen Menschen, auch in Kleinst- und Kleinstädten, auch selbst in ländlichen Regionen, wo Leute auf die Straße gegangen sind. so eine Selbstermutigung der Zivilgesellschaft, die braucht es natürlich ein Stück weit auch. Die ist lange unsichtbar gewesen. Da hatte man das Gefühl, ja, jetzt gibt es irgendwie so eine rechte Hegemonie in diesen sozialen Räumen und dagegen kann man eigentlich nichts machen. Und wünschenswert wäre natürlich, dass daraus irgendwie auch dauerhafte Strukturen entstehen. Aber da haben sich viele Leute erstmal auch getroffen und erkannt, ja, okay, wir sind ja eigentlich ganz schön viele. Und eigentlich haben sich so diese Verhältnisse ein Stück weit umgekehrt. Da hat eben nicht diese leise Mitte, wie man das manchmal nennt, ne, hat sich nicht in die Ecke verkrochen, sondern ist plötzlich auf die Straßen und Plätze gegangen und ist zahlenmäßig dann viel, viel stärker gewesen als Demonstrationen von der AfD zum Beispiel. Ne. Also da haben sich einfach die Größenverhältnisse nochmal anders dargestellt und zwar anders, als wir das so gemeinhin annehmen, dass dann sowieso alle Leute schon irgendwie völlig rechts seien und der AfD zujubeln würden.
Herr Mau, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute.
Sehr gern, Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.